Der Bibeltext für heute steht auf Seite 3 vom Programmheft und in 1. Petrus 4, Vers 8 bis 11. Vor allem aber, lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, andere Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen.
Morgen. Ich kann ganz schwer nur beschreiben, wie sich das anfühlt, hier zu stehen. Es fällt mir echt schwer, in Worte zu fassen. Es ist ein bisschen wie ein Besuch bei der eigenen Familie, die man liebt, über die man sich freut, in die man viel investiert hat und gleichzeitig auch irgendwie fremd, weil neue Familienmitglieder dazugekommen sind. Und es ist irgendwie komisch und ambivalent. Ich bin Steffen. Zusammen mit meiner Familie, für die, die uns nicht kennen, waren wir bis letztes Jahr im September hier und waren Teil des Teams. Und seit September leben und arbeiten wir in Hamburg und investieren uns hauptsächlich in die Ausbildung, in das Training, in die Begleitung von Menschen, die Gott berufen hat, kultur- und kontextsensible auf das Evangelium der Gnade gebaute Kirchen in deutschen und europäischen Großstädten zu gründen. Wir sehnen uns nach einer Bewegung des Evangeliums in unseren Städten, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das Evangelium nichts von seiner Kraft verloren hat und dass dieses Evangelium von diesem Jesus in all seiner Klarheit, in all seiner Konsequenz, auch ein Stück in all seiner Radikalität in einigen Punkten, dass wir das brauchen immer wieder, dass unsere Freunde das brauchen, dass wir als Kirche das brauchen, dass unsere Gesellschaft genau das ist, was wir brauchen, um echte Veränderungen zu erleben. Das ist nicht immer das, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen, aber es ist genau das, was wir brauchen. Und das ist total, total gut. Und danke für eure Unterstützung bei unserer Arbeit auch da. Ich bin auch nicht ganz alleine heute. Nata ist mit mir gekommen und Rick Pearson, den viele von euch auch kennen, der uns auch schon lange in unserem Dienst unterstützt und auch hier uns als Kirche schon lange unterstützt hat. Und weil ich an diese Kraft des Evangeliums glaube, bin ich froh, dass es super passend, dass Tim mich gebeten hat, heute über einen Text aus dem 1. Petrusbrief mit euch nachzudenken. In diesem Text, 1. Petrus 4, kommen gleich drei dieser sogenannten Einander-Worte, von denen es ganz viele im Neuen Testament gibt. Drei Stück kommen in diesem Text vor. Und ich glaube, dass die uns dabei helfen können, ganz konkret im Alltag helfen können, was es bedeutet und wie es gehen kann, eine Kultur der Gnade zu leben. Das ist ja euer Thema als Kirche gerade, eine Kultur der Gnade. Wie soll die aussehen? Wie kann die aussehen? Und ich glaube, dass eine Kultur der Gnade immer das Ziel hat, dass an dem Miteinander der Kinder Gottes, an dem Miteinander von denen, die zu Gottes Familie gehören, an dem Miteinander derer, die zu dieser Gemeinschaft gehören, die Gott kreiert hat, die Gott sich überlegt hat, dass innerhalb dieser Gemeinschaft wir davon profitieren dürfen, wir dadurch ermutigt werden, wir dadurch aufgebaut werden und gleichzeitig Menschen, die diese Form der Gemeinschaft noch nicht kennen, fragend werden und überlegen, was ist das? Auf Jesus aufmerksam werden. Das heißt, eine Kultur der Gnade verfolgt, sonst würde das nicht funktionieren, immer zwei Ziele gleichzeitig. Es macht was mit uns als Gemeinschaft, als Kirche, und es hat unmittelbar Auswirkungen auf uns selbst, auf unsere Stadt, auf unsere Freunde. Wenn es nicht zusammenkäme, könnten Menschen uns ja nicht dabei sehen, wie wir miteinander umgehen, aber an unserer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, es sind immer diese beiden Ziele, sowohl nach innen als auch nach außen gerichtet. Und deswegen, weil das so praktisch ist, ist es auch so intensiv behandelt in Gottes Wort, wenn es da heißt, liebt einander, liebt einander, helft einander, helft einander, eure Lasten zu tragen, vergebt einander, nehmt einander an, nehmt einander gastfreundlich auf und dient einander. Als Christen gehören wir in Deutschland und in Europa mittlerweile zu einer Minderheit. Das christliche Abendland in der Form, wie es mal war, gibt es so nicht mehr. Ist nicht mehr christlich durch und durch. Darüber können wir auf der einen Seite vielleicht klagen oder jammern und auch traurig sein. Wir können uns zurückziehen, um auf Jesus zu warten. Oder wir können zur Kenntnis nehmen, dass es eigentlich weltweit seit Beginn des Christentums noch nie anders war. Es war immer eine Minderheit. Und die Situation der Menschen, an die der Apostel Petrus diesen Brief schreibt, ich glaube, die war noch viel, viel, viel extremer, als wir uns vorstellen können und viel extremer als unsere Situation ist. Er schreibt an die unterdrückten und verfolgten Christen in Kleinasien. Petrus schreibt an die unterdrückten und verfolgten Christen in Kleinasien. Und was schreibt er ihnen? Liebt einander, seid gastfreundlich zueinander und dient einander. Und ich glaube, was er meint ist, lebt mitten in der Gesellschaft, die euch verfolgt, die euch unterdrückt, die überhaupt nicht versteht, was euch so wichtig ist und die überhaupt nicht kapiert, was das alles bedeutet, die euch nicht ernst nimmt, lebt inmitten dieser Gesellschaft eine Art christliche Alternativgesellschaft, die sowohl gleichzeitig wichtig für euch ist, als auch für die Menschen um euch herum. Gott hat die Evangeliumsgemeinschaft, Kirche, Gemeinde initiiert, damit wir uns durch eine gelebte Kultur der Gnade von der Gesellschaft abheben, aber nicht abschotten. Und das ist eine Spannung. Wir sollen uns abheben, aber nicht abschotten. Wir sollen uns nicht zurückziehen, wir sollen uns nicht abgrenzen, sondern für andere an unserer Liebe, an unserem Umgang miteinander zu erkennen sein, an unserer Gastfreundschaft miteinander und daran, wie wir einander dienen. Das heißt, eine Kirche, wie ihr, wie wir sie sein wollen, die geprägt ist von einer Kultur der Gnade, die ist unter anderem daran zu erkennen, dass sie oder dass wir oder wie wir mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Aufmerksamkeit zum Wohl von anderen, wie wir damit umgehen. Eine Kultur der Gnade baut immer auf das Evangelium der Gnade. Das heißt, eine Kultur der Gnade ist eine Folge, eine Antwort auf etwas. Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe, spricht davon, ich zitiere, dass das Evangelium die Mitte des eigenen Egos verschiebt und damit den Weg zu veränderten, tieferen und transparenteren Beziehungen aufmacht. Ich wiederhole das nochmal. Das Evangelium verschiebt die Mitte des eigenen Egos, um damit den Weg zu einer veränderten, tieferen und transparenteren Beziehung möglich zu machen. Sogar gegenüber Menschen, die komplett anderer Meinung sind als ich. Jesus geht so weit zu sagen, sogar gegenüber unseren Feinden. Das ist weder normal, noch ist es leicht und es ist auch kein theoretisches Glaubenskonzept, kein philosophischer Ansatz, sondern es ist eine ganz praktische Gemeinschaftserfahrung. Liebe erfährt man nicht, wenn man intensiv über das Konzept von Liebe nachdenkt, sondern wenn man selbst erlebt, wie es sich anfühlt, zu lieben und geliebt zu werden. Ein theoretisches Konzept von Gastfreundschaft macht nicht satt, sondern das erlebe ich erst, wenn mir jemand seinen Tisch und sein Essen oder sein Bett angeboten hat und ich mich erholen kann oder satt geworden bin. Die Entlastung durch Vergebung, die bekomme ich nicht, wenn ich darüber nachdenke, sondern wenn ich Vergebung erlebe und mir das jemand zuspricht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Dienen, dient einander. Es ist kein theoretisches Konzept. Ich möchte gerne noch mal ein Stück rauszoomen, um uns gemeinsam daran zu erinnern, warum so eine Art von Gemeinschaft, warum es die gibt und warum die überhaupt nötig ist. Ich möchte zurückgehen bis zum Anfang der Menschheit. Dort finden wir eine perfekte Gemeinschaft. In perfekten Umständen. Der perfekte Gott, der die perfekte Gemeinschaft der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist genießt, der hat Menschen als seine Ebenbilder geschaffen. Gemeinschaftswesen. Und durch den Sündenfall ganz kurz danach wird diese Gemeinschaft auf allen Ebenen zerstört. Und alle möglichen Arten von Beziehung sind davon betroffen. Und es hat Auswirkungen auf alle Arten von Beziehungen. Und obwohl Gott es nicht müsste, ist er vom ersten Moment an daran interessiert und tut alles dafür, diese Beziehung wiederherzustellen, diesen Zerbruch wieder rückgängig zu machen. Und ich möchte euch nur 3 kurze Einblicke geben. Er verspricht Abraham im Alten Testament, aus seiner Familie eine neue Art von Gemeinschaft entstehen zu lassen. Eine Gemeinschaft, in der Liebe und Gerechtigkeit und Segen eine große Rolle spielen werden. Und Gott untermauert sein Versprechen, indem er dann die 90-jährige Sarah, die Frau Abrahams, schwanger werden lässt. Das heißt, Gott redet nicht nur, obwohl Gottes Wort das Wichtigste ist, was wir haben, aber Gott redet nicht nur, sondern er unterstützt sein Reden durch sein Handeln. Gott zeigt sich Mose im Alten Testament am Berg Sinai und zu ihm sagt er, ich will nicht nur eine Familie aus euch machen, sondern ihr sollt mein Volk sein. Eine neue, eine veränderte Gemeinschaft und wieder sind Liebe und Frieden und Gerechtigkeit die Kennzeichen dieser Gemeinschaft. Und Gott untermauert auch hier sein Versprechen, indem er sein Volk aus der Sklaverei und der Unterdrückung in Ägypten befreit und ausziehen lässt. Er redet also nicht nur, sondern er unterstützt sein Reden durch sein Handeln. Und wieder einige Jahrhunderte später geht Gott noch einen Schritt weiter, um die endgültige Befreiung aller Menschen aus ihrer Situation zu ermöglichen und zu bringen. Er zeigt sich in Jesus Christus, seinem Sohn, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung nicht nur von einer politischen, nicht nur von einer sozialen Ungerechtigkeit und Unterdrückung befreit hat, sondern endgültig von Sünde und Tod auf ganzer Ebene. Auch da, Gott hat nicht nur geredet, sondern er hat gehandelt, er hat seinen Sohn geschickt. Und bei Jesus finden wir die perfekte Umsetzung von Liebe und Gerechtigkeit und Frieden und Freude und Freiheit. Und das macht für seine Nachfolger diese neue Einandergemeinschaft erst möglich. Und vielleicht erkennt ihr, wie Gott sein Konzept ausweitet von einer Familie über ein Volk bis hin zur gesamten Menschheit. Jedes Mal hat Gott sich ein bisschen mehr gezeigt und jedes Mal sind die Auswirkungen davon weitreichender und größer. Es ist also Jesus, der die Basis für eine Gemeinschaft geschaffen hat, die ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, auf diese wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott und miteinander, die das zeigen soll. Diese Gemeinschaft in der Ewigkeit, in der es kein Weinen mehr geben muss, kein Abschied, kein komisches Gefühl, wenn man sich wieder sieht, keine Schmerzen, kein Krieg, der uns so sehr beschäftigt, kein Egoismus, der die Ursache von Krieg ist, keine Schuld, keine Krankheiten, die uns so sehr beschäftigen in den letzten Jahren. Alle zerbrochenen Beziehungen, alle, werden wiederhergestellt werden. Kommunikation wird funktionieren. Und es wird wieder Harmonie geben, wie sie am Anfang war und für die wir eigentlich geschaffen sind und nach der wir uns so häufig sehnen. Harmonie zwischen Menschen und Natur und Gott und Menschen miteinander. Und jetzt sagt Gott, Kirche soll so etwas wie ein Musterhaus für diesen Ausblick und für diesen zukünftigen Zustand sein. Ein Hinweis, ein Vorgeschmack, in dem ihr mit und füreinander eine Kultur der Gnade lebt. Das ist es, was Petrus hier im Kopf hat, wenn er mit einer Dringlichkeit schreibt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, das steht im Vers vor dem Text, den wir eben gehört haben, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam, seid besonnen, betet, zeigt einander Liebe, seid gastfreundlich zueinander und dient einander. Und Petrus war gewiss kein Theoretiker, er war ein Praktiker. In seinem Leben gab es Fische und es gab Boote und es gab Netze und es gab harte Arbeit. Und von ihm können wir lernen, dass das Glaube nicht dazu da ist, irgendwie analysiert zu werden, sondern das Glaube dazu da ist, gelebt zu werden. Und das hat er direkt von Jesus gelernt. Und beide zeigen uns, es ist nicht nur das Reden, sondern auch das Handeln. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen, dass die Einanderworte im Neuen Testament keine Glaubens-To-Do-Liste ist, also lieben und vergeben sollen wir und teilen sollen wir und dienen sollen wir auch und Lasten tragen von anderen sollen wir auch noch. Hoffentlich kommen da nicht noch mehr Worte, wer soll das alles schaffen? Auch bei den Einanderworten im Neuen Testament wird ein Prinzip deutlich, das sich durch die ganze Bibel zieht. Gott ergreift die Initiative und legt damit die Basis, dass wir Menschen reagieren können. Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen. Wann und wo hat denn das Volk Israel die 10 Gebote bekommen? In der Gefangenschaft? Weil sie die Gebote dann alle so toll gehalten haben? Hat Gott sie dann als Belohnung gerettet? Nein. Gott hat sein Volk zuerst aus reiner Gnade gerettet und ihnen dann die Gebote gegeben, um ein Leben miteinander deutlich zu machen, wie Gott sich das vorstellt. Gott hat zu Abraham gesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und dann hat er gesagt, geh. Gott hat zum Volk Israel gesagt, ich mache euch zu einer neuen Gemeinschaft. Und dann gesagt, und damit das gelingt, sind hier meine Gebote. Und Jesus hat gesagt, durch meinen Tod und meine Auferstehung mache ich euch zu einer neuen Gemeinschaft. Und hier ist ein neues Gebot. Und dann gibt er ihnen die Bergpredigt und die Einanderworte. Das heißt, die 10 Gebote und die Einanderstellen sind nicht dazu da, um Einzelpersonen zu sagen, wie wir leben sollen, um dann eventuell, sondern sie sind Anweisungen für eine Gemeinschaft, die bereits von Gott zu dieser neuen Gemeinschaft gemacht wurde. Sie zeigen uns Gottes Vorstellung davon, wie eine Gemeinschaft, die durch seine Gnade verändert worden ist, reagieren soll. Wie wir zusammenleben sollen, also wie wir eine Kultur der Gnade ausleben können, nachdem wir Gottes Gnade selbst erfahren haben. Und wie wir die erfahrene Gnade für die Welt sichtbar und erfahrbar machen können. Also, was bedeutet es ganz konkret, wenn wir eine Kultur der Gnade leben wollen? Wenn wir uns lieben, wenn wir gastfreundlich zueinander sein wollen, wenn wir uns vergeben, wenn wir einander dienen, dann geben wir das weiter, was wir bei Jesus selbst erlebt und was wir von Jesus bekommen haben oder was wir bei ihm erleben können. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis in unserer Gesellschaft, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hat. Unsere Gesellschaft versteht unter Freiheit die Möglichkeit, dass jeder das tun und lassen kann, was er oder sie möchte, solange es niemand anderem schadet. Gottes Definition von Freiheit geht weit darüber hinaus. Seine Definition von Freiheit befreit uns dazu, das zu tun, was anderen gut tut. Viel mehr. Gott macht uns frei dazu, einander zu lieben. Gott befreit uns dazu, einander zu vergeben. Gott macht uns frei dazu, einander die Lasten zu tragen. Und er befreit uns dazu, einander zu dienen, lauter Dinge zu tun, zu denen wir eigentlich gar keine Zeit und meistens auch keine Lust haben. Das ist Gottes Definition von Freiheit. Und vielleicht merkt ihr schon, sowohl die 10 Gebote als auch die Einanderworte, als auch der Anspruch und der Versuch, eine Kultur der Gnade leben zu wollen, die zeigen uns eigentlich nur, wie nötig wir einen Retter brauchen. Wenn wir Jesus einfach nur als Vorbild nehmen, dann werden wir an diesen Anweisungen zerbrechen, weil niemand von uns so lieben und so vergeben und so dienen kann, wie er es getan hat. Wir sind aus eigener Kraft nicht in der Lage, eine Kultur der Gnade auszuleben. Aber wenn Jesus der ist, der er sagt, und wenn Jesus, der das alles schon für uns getan hat, durch seine Gnade immer mehr unseren Charakter prägt und in einer Kultur der Gnade uns zu Wachstum verhilft, dann wird das auf uns, auf unser Leben, auf unsere Beziehungen abfärben und völlig gegen unsere eigene Natur wird uns das Wohl von anderen wichtiger, als es normalerweise uns wichtig ist. Wir feiern sonntags Gottesdienst, weil der größte Dienst, den Jesus uns erwiesen hat, seine Auferstehung an einem Sonntag stattgefunden hat. Das ist der größte Dienst, den uns jemals jemand erwiesen hat. Und deswegen feiern wir diesen Dienst, indem wir Gott und anderen dienen. Was bedeutet dienen konkret? Im Neuen Testament gibt es verschiedene Worte, die alle in den deutschen Bibelübersetzungen mit dienen übersetzt werden. Douloio oder diakoneo, die beide das beschreiben, was ein Diener oder ein Sklaven ohne eigene Rechte, ein Doulos oder ein Diakon, ein Diener, was die tun, nämlich sie beschreiben einen Menschen, der einfach nur die Befehle seines Herrn ausführt. Eigentlich beschreiben sie einen Laufburschen. Und die eigentliche Wortbedeutung von dienen ist, ich habe in einigen Lexika letzte Woche nochmal nachgeguckt, die eigentliche Wortbedeutung von dienen ist, für die grundlegendsten Bedürfnisse eines anderen sorgen oder seine Kraft und seine Zeit nach dem Willen eines anderen und zu dessen Nutzen verwenden. Petrus schreibt den Christen in Kleinasien, die gerade aufs Schlimmste verfolgt werden, als Ermutigung, dient einander. Haben die nicht gerade irgendwie was anderes zu tun? Überlegt mal, wie dieses Wort klingt und dieser Bibeltext in China oder in der Ukraine oder in anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und dann seht ihr die Dimension, die unser Umgang miteinander haben kann, in einem Kontext, wo das dann total heraussticht. Oder kann es sein, dass wenn wir auf der Basis des Evangeliums an andere Menschen denken, sich tatsächlich die Mitte unseres eigenen Egos verschiebt und den Weg zu neuen Beziehungen öffnet? Eigentlich ist das, glaube ich, eine ganz einfache Gleichung. In der Zeit, in der wir anderen Menschen dienen, in der wir andere Menschen lieben, in denen wir vergeben, in denen wir helfen, also die grundlegendsten Bedürfnisse von anderen erfüllen, können wir nicht egoistisch sein. Das ist Gottes Ansatz. Und je mehr wir das tun, desto mehr wird das uns und unsere Gemeinschaft und durch unsere Gemeinschaft unsere Stadt verändern, weil es so heraussticht. Jetzt die Frage, warum sollten wir das tun? Was ist unsere Motivation dafür? Geht es darum, dass wir uns hinterher gut fühlen, dass wir das gemacht haben? In Philipper 2 heißt es, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus hat uns in Perfektion vorgemacht, was es bedeutet, zu dienen, indem er unsere grundlegendsten Bedürfnisse erfüllt hat, ohne dass er selbst was davon hatte, außer dass er dafür hingerichtet wurde. Er hat aus Liebe durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz Vergebung gebracht und uns, dir und mir, so gedient. Völlig selbstlos hat er für Frieden und für Gerechtigkeit und für Freude und für Freiheit und für Vergebung gesorgt. Das ist der größte Dienst, den dir und mir jemals irgendjemand erwiesen hat. Gott, wenn es ihn gibt, falls du daran zweifelst, denk diesen Satz und diesen Gedanken mal zu Ende. Und falls du davon überzeugt bist, dass es Gott gibt, denk diesen Satz auch mal zu Ende. Gott, wenn es ihn gibt und er so ist, wie er ist, ist Mensch geworden, um dir und mir zu dienen. Für viele klingt dieser Satz sehr selbstverständlich mittlerweile. Denk diesen Satz, der lebendige Gott ist Mensch geworden, um dir und mir zu dienen. Und jetzt sagt Petrus, der Praktiker, macht das auch so. Völlig unabhängig von eurer eigenen Situation, völlig unabhängig von euren eigenen Umständen, fangt einfach an. Jeder von euch hat Gaben bekommen, setzt sie ein und stillt damit möglicherweise die Grundbedürfnisse eines anderen Menschen. Und so werdet ihr zu guten Verwaltern der Gnade Gottes. Das heißt, eine Kultur der Gnade zu leben, bedeutet, anderen auch dann zu dienen, wenn sie es nicht verdient haben. Wie oft haben mir Menschen schon gedient, obwohl ich es nicht verdient habe? Seht ihr, welche Möglichkeiten durch Gnade entsteht? Was hier für eine Alternative auftaucht, die wir uns nicht überlegen können, sondern die Gott initiiert hat. Paul Zulehner, ein österreichischer katholischer Priester, hat das so zusammengefasst, ein ziemlich krasser Satz. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Das ist relativ einfach. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Gott benutzt in seinem Wort für seinen Sohn, in Gottes Wort benutzt Gott für seinen Sohn Jesus das Bild vom Sklaven, von einem Diener, von der absoluten Selbstaufgabe, um zu beschreiben, wie sehr sich Jesus Gott untergeordnet hat und wie sehr wir uns ihm anvertrauen können und auch unterordnen dürfen. In dem Moment, in dem ein Diener im Namen seines Herrn handelt, handelt sein Herr durch diesen Diener. Was heißt das? Petrus nennt hier dann exemplarisch in dem Text zwei Bereiche für Dienst und das Ziel von Dienen. Erstens sagt er das Wort. Diejenigen von uns, die im Auftrag von Gottes Wort oder von Gott reden, die sollen sich bewusst sein, dass sie Gottes Worte reden. Es sind Gottes Worte, die sie weitergeben. Nicht, was wir denken und was wir sagen, ist wichtig, sondern was Gottes Wort sagt, ist wichtig. Und das Zweite, sehr interessant, diese Kombi auch wieder, ist die Tat. Diejenigen, die praktisch dienen, weil nicht alle wortlastig dienen können und wollen, die in der Tat dienen, die praktisch dienen, die müssen das nicht aus ihrer eigenen Kraft tun, sondern dürfen dafür Gottes Kraft in Anspruch nehmen. Wieder diese Kombi, Worte und Taten. Das gehört immer zusammen, Reden und Handeln. Und Petrus erinnert uns dann durch diesen Text daran, dass wir alle begabt sind. Niemand ist unbegabt. Guck dich nachher mal im Spiegel an. Niemand von uns ist unbegabt. Wir haben Geschenke von Gott bekommen. Und Gaben sind nicht dazu da, um sie einzulagern, sondern um sie einzusetzen. Für andere Menschen. Damit Gott dann dafür die Ehre bekommt. Also das ist Gottes Prinzip. Und das ist auch wieder was zum Nachdenken. Gott gibt uns Gaben, damit wir die für andere einsetzen, damit Gott dafür die Ehre bekommt. Seht ihr, wer in dieser Gleichung die kleinste Rolle spielt? Das sind wir. Gott gibt uns Gaben, um anderen zu dienen, damit Gott selbst dafür geehrt wird. Das überlegt sich kein Mensch. Und erkennt ihr, wie dynamisch dann eine Kultur der Gnade ist? Das ist nicht starr, das ist nicht unflexibel, das ist fröhlich und beweglich, nach vorne gerichtet, das ist ermutigend, das ist aufbauend, das ist begeisternd. Und ich habe eben so gedacht, man muss nur diesen Gottesdienst als Beispiel nehmen, dass ihr hier bequem sitzen könnt, dass ihr überhaupt sitzen könnt, dass hier aufgeschlossen ist, dass Leute Finanzen geben, damit wir diese Miete bezahlen können, dass ihr uns und mich und die Musik hören könnt, dass die zu Hause sitzen, jetzt bequem auf dem Sofa sitzen können, trotzdem Teil des Gottesdienstes sein können, dass ihr nachher auf der Webseite die Predigt nachhören könnt, dass die Kinderbetreuung haben, dass ihr begrüßt wurdet, Punkt, 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 Punkt. Alles Dinge, weil Leute ihre Gaben einsetzen und dienen. Und jetzt geht die Bibel noch einen Schritt weiter und spricht davon, dass nicht nur die 90 Minuten am Sonntagmorgen Gottesdienst sind, sondern dass unser ganzes Leben Gottesdienst ist. Und die jetzt zu Aktivismus neigen, euch gilt das als Entlastung. Und manche, die sagen, irgendjemand wird es schon machen, euch gilt das als liebevoller Tritt in vors Schienbein. Das ist eine Chance für uns, eine Kultur der Gnade in unserer Gesellschaft auszuleben, bei der es nicht auf uns ankommt, sondern die von Gott initiiert ist. Und ich habe am Anfang gesagt, das ist weder leicht, noch ist es normal, so zu leben. Aber wir können es ja mal so sehen. Wenn es uns wirklich um Gottes Ehre geht, dann wird es für uns viel leichter, unabhängig von unseren Ergebnissen zu dienen. Die Ergebnisse werden unwichtiger, weil es um Gottes Ehre geht. Und das ist gut. Die Jünger, das ist, finde ich, immer sehr tröstlich, hatten eine ähnliche Frage. Kurz bevor Jesus hingerichtet wird, ist er mit ihnen. Und sie fangen an, sich darüber zu streiten, wer von ihnen denn der Größte ist. Und Jesus beantwortet diese Frage mit einer Gegenfrage, die komisch klingt. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der bedient? Und gerade damals war der Sklavendienst eine absolut minderwertige Arbeit. Und Jesus sagt, christliche Größe ist genau das Gegenteil von den Werten unserer Welt. Ich bin unter euch als der, der dient, als Diakonos, als Laufbursche. Und dann nimmt Jesus, der Sohn Gottes, eine Schüssel mit Wasser und hängt sich ein Handtuch um und kniet sich vor seine Jünger und wäscht ihnen ihre stinkigen, ekligen, sandigen Sandalenfüße. Und das ist eine Veranschaulichung. Das ist ein Bild. Das ist ein Hinweis. Das ist eine Lerneinheit, wie eine Kultur der Gnade aussehen kann. Ein praktischer Ausdruck davon. Und wir feiern das im Abendmahl, diese Erinnerung an diesen Dienst. Als Gemeinschaft, eine Einandergemeinschaft. Und deswegen wiederhole ich nochmal diesen Vers. Wir sind zur Freiheit berufen. Dient einander. Mit der Gabe, nicht mit denen, die du nicht hast, sondern mit der Gabe, die Gott dir, die Gott euch und uns geschenkt hat. Mit welcher einen Sache möchtest du antworten? Heute oder in der nächsten Woche? Was ist diese Woche dein kleiner Beitrag, der so große Auswirkungen haben kann, um die Kultur der Gnade mal mittendrin zu bereichern? Durch die Gott dich und uns und diese Stadt verändern möchte. Nimm diesen Gedanken mal mit in die Woche. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du nicht nur unser Vorbild bist. Danke, dass du uns nicht nur Handlungsanweisungen gibst, sondern dass du unser Retter bist, der uns vorgemacht hat, der uns begabt hat und der gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir ist alles möglich. Danke für deine Gnade und ich bitte dich um die Sehnsucht in uns, diese Gnade auszuleben, die wir selbst erlebt haben, damit andere durch unseren Umgang miteinander nach dir fragen und du dich uns und ihnen immer mehr vorstellen kannst. Ich bitte dich für uns als Minderheit in einer toleranten Gesellschaft, mach unsere Herzen fest an dir. Und ich bitte dich für die Christen, die in ihrem Kontext verfolgt werden, weil sie dich lieben, dass du sie zum Licht machst und zu Salz machst und dass sie durch ihr Miteinander politische Systeme aufbrechen können, soziale Dinge aufbrechen können, weil du alle Macht hast auf dieser Welt und im Himmel in Ewigkeit, damit du dafür die Ehre bekommst. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Danke, Gott, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst.